Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Gaza zwischen Hunger und Würde, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Abschließend hören Sie Musik. Nun die Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Vorwürfe gegen Türkei entschieden zurückgewiesen und erklärt, in der Geschichte des Landes gäbe es weder Völkermord noch Massaker, Unterdrückung oder Kolonialismus. Nach der Kabinettssitzung im Präsidialkomplex in Ankara sagte Erdoğan, die Verleumdungen einer kriminellen Organisation, an deren Hände das Blut von 73.000 unschuldigen Menschen in Gaza klebt, überwiegend Frauen und Kinder, nehmen wir nicht im geringsten ernst. In unserer Landesgeschichte gibt es weder Völkermord noch Massaker, weder Unterdrückung noch Kolonialismus. Unsere jahrtausendalte, ruhmreiche Geschichte ist von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geprägt. Erdoğan erklärte, dass während der 67. Kabinettssitzung aktuelle innen- und außenpolitische Themen sowie die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Satellitentechnologie beraten worden seien. Dabei verwies er auf die Entwicklung des türkischen Raumfahrtprogramms, das vor 32 Jahren mit dem Satelliten Türksat 1b begonnen habe. Heute habe Türkei einen technologischen Stand erreicht, der damals kaum vorstellbar gewesen sei. Der Präsident bezeichnete diesen Fortschritt als Ergebnis von Entschlossenheit, harter Arbeit und langjähriger Erfahrung. Zugleich erinnerte er daran, dass der Start des Satelliten Türksat 3a im Jahr 2008 von der Opposition scharf kritisiert worden sei. Damals wurde das Projekt herabgewürdigt und nach Fehlern gesucht. Heute leistet derselbe Satellit seit Jahren zuverlässig seinen Dienst für unser Land, sagte Erdoğan.
Der Leiter des türkischen Nachrichtendienstes MİT, İbrahim Kalın, hat in Ankara den Chef des ägyptischen Generalintelligenzservice Hassan Rashad getroffen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen erörterten beide Seiten bei dem Gespräch die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens für Gaza vor dem Hintergrund der zunehmenden israelischen Verstöße gegen die Vereinbarung. Darüber hinaus verständigten sich beide Delegationen darauf, die Koordination und Zusammenarbeit zu verstärken, um weitere Verstöße gegen die Waffenruhe zu verhindern.
Nach Angaben aus Teheran sollen die indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte im Wert von mindestens 6 Milliarden US-Dollar am Mittwoch in Doha wieder aufgenommen werden. Seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zur Verlängerung der Waffenruhe haben beiden Seiten noch keine direkten Gespräche geführt. Der US-Sondergesandte Steve Witkow und Jared Kushner führten am Dienstag in Katar Gespräche über die Waffenruhe mit dem Iran sowie über weitere regionale Themen, darunter den Libanon. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majid al-Ansari, betonte jedoch, dass diese Kontakte ausschließlich mit katarischen Vermittlern stattgefunden hätten. Die US-Delegation sei nicht zu Verhandlungen mit iranischen Vertretern nach Doha gereist. Nach Medienberichten will die US-Delegation unter anderem Klarheit über Irans Pläne zur Erhebung von Transitgebühren in der Straße von Hormus sowie über den möglichen Zusammenhang mit dem von Oman vorgeschlagenen Modell für Gebühren maritimer Dienstleistungen gewinnen. Die Aufnahme direkter Gespräche über die Umsetzung des am 17. Juni unterzeichneten Memorandums verzögert sich weiterhin. Als Hauptgrund gilt Irans Bestreben, stärkere Kontrolle über den Tankerverkehr in der Straße von Hormus auszuüben. Für zusätzliche Spannungen sorgten zudem die ablehnende Haltung Teherans gegenüber den in der vergangenen Woche zwischen Israel, den USA und der libanesischen Regierung ausgehandelten Waffenruhevorschlag für den Libanon.
US-Vizepräsident Wanser hat die öffentlichen Zurückweisungen Irans zu laufenden Gesprächen mit Washington als persische Verhandlungstaktik bezeichnet. Gleichzeitig bestätigte er, dass zwischen den USA und dem Iran technische Gespräche stattfinden. Wanser erklärte, die für Mittwoch angesetzten technischen Verhandlungen würden wie geplant fortgesetzt. Sie seien Teil der Bemühungen, auf der bestehenden Vereinbarung zwischen beiden Seiten aufzubauen. Die öffentlichen Äußerungen Teherans bezeichnete Wanser als faszinierend und frustrierend. Iranische Vertreter würden einerseits Friedensgespräche dementieren, andererseits jedoch technische Verhandlungen einräumen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert mehr finanzielle Unterstützung für das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, kurz UNRWA. Angesichts der anhaltenden Finanzierungslücke warnte er, die Liquiditätskrise der Organisation könne schwerwiegende Folgen für die Stabilität der gesamten Region haben. Auf einer Geberkonferenz im UN-Hauptquartier in Ankara erklärte Guterres, dass die Sicherheit und das Wohlergehen von Millionen palästinensischen Flüchtlingen auf dem Spiel stünden. Trotz der seit Oktober 2025 geltenden Waffenruhe seien im Gaza infolge israelischer Angriffe mehr als 1000 Palästinenser getötet worden. Auch im besetzten Westjordanland haltete die Gewalt an. Guterres betonte, dass sich Generationen von Palästinensern auf die Arbeit der UNRWA verlassen hätten. Die Organisation sehe sich jedoch im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet mit weitreichenden Einschränkungen konfrontiert und leide unter gravierendem Finanzierungsdefizit, das ihre Einsätze in der gesamten Region gefährde. Trotz entscheidender Sparmaßnahmen belaufe sich das Defizit der UNRWA weiterhin auf rund 100 Millionen US-Dollar. Die anhaltende Liquiditätskrise gefährde die Fähigkeit der Organisation, ihren Auftrag zu erfüllen, sagte Guterres. Der UN-Generalsekretär erinnerte daran, dass die UNRWA lebenswichtige Dienstleistungen für rund 2,6 Millionen Menschen bereitstellt. Die aktuelle Finanzierungslücke könne daher erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Region haben. Die Organisation bezeichnete er als einen Stabilitätsfaktor in einer Zeit der Instabilität.
Bei israelischen Luftangriffen in Gaza sind nach Angaben medizinischer Quellen 3 weitere Palästinenser, darunter ein Kind, getötet und 19 weitere Menschen verletzt worden. Die Angriffe gelten als jüngster Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Oktober 2025 durch israelische Verstöße gegen die Waffenruhe insgesamt 1053 Palästinenser getötet und 3406 weitere verletzt.
Die Zahl der Entlassungen aufgrund des Einsatzes von künstlicher Intelligenz hat in den USA bis Ende Mai mit 87.714 Fällen einen Rekordwert erreicht. KI war damals bereits den 3. Monat in Folge der häufigste Grund für Arbeitsplatzverluste im Land. Insgesamt stieg die Zahl der Entlassungen im Technologiesektor in den ersten 5 Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26% auf 123.653. 5 Tage nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten kündigten führende Unternehmen der KI-Branche die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an, um entlassene Beschäftigte für neue Tätigkeiten weiterzubilden. Unter Leitung der ehemaligen US-Handelsministerin Gina Raimond und des früheren Gouverneurs des Bundesstaats Indiana Eric Holcomb wurde am 25. Juni die gemeinnützige Initiative Raise Us gegründet. Die Plattform wurde von Amazon, Anthropic, Microsoft und OpenAI Foundation unterstützt und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar der angestrebten Milliarde zugesichert bekommen. Pilotprogramme wurden bereits in den Bundesstaaten Arkansas, Connecticut, Maryland und Utah gestartet. Der Erfolg der Programme soll nicht anhand der Zahl der Schulungsstunden oder Teilnehmer gemessen werden, sondern daran, wie viele Absolventen eine Beschäftigung finden und diese langfristig behalten. Es geht weiter mit Musik. Es singt Grup Gün Doğarken mit Gibi Gibiyim.
Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim. geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal. Bu gece her yeni gün doğacak çocuk gibiyim.
Stimme Türkiye's.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
In der Welt hat es immer wieder Völkermorde oder Massaker gegeben, die einem Völkermord gleichkamen. Diese Verbrechen hatten nur ein einziges Ziel, ein Volk planmäßig und vorsätzlich zu vernichten, seine Ressourcen zu rauben und sein Land zu usurpieren. Und wenn später gefragt wird, warum habt ihr das nicht verhindert, hatte die Welt stets eine Ausrede parat. Wir wussten es nicht, wir hatten keine Kenntnis davon oder wir haben es erst später erfahren und dergleichen mehr. So wurde etwa das herzzerreißende Foto eines kongolesischen Vaters, der seinem Kind mit abgehackten Beinen und Armen gegenüber sitzt, erst sehr spät in den Medien veröffentlicht. Wir kannten die Geschichten derjenigen, die einen Völkermord erlebten, kaum. Wie sie ihre Gefühle und ihren Schmerz ausdrücken, erfuhren wir nur vereinzelt und viel zu spät. Doch die Bedingungen haben sich geändert. Ereignisse, Meinungen, Haltung und alles, was geschieht, verbreiten sich heute innerhalb von Sekunden in der ganzen Welt. Angesichts des derzeit in Gaza verübten Völkermords lässt die Technologie niemandem mehr die Möglichkeit zu sagen, davon wussten wir nichts. In diesem Programm sprechen wir anhand von Geschichten, die der Welt eine Lektion in Menschlichkeit erteilen, über die Haltung und den unbeugsamen Willen der Menschen in Gaza, die einem Völkermord ausgesetzt sind. Bevor wir zum Thema kommen, lassen Sie uns kurz unser Wissen über Gaza auffrischen, über ein Gebiet, das Zerstörung, Feuer, Blut, Hunger, Durst und Tränen ausgesetzt ist. Nur so können wir die Härte und das Ausmaß dieses Völkermords richtig begreifen. Dieses Gebiet mit einer Fläche von etwa 365.000 Quadratkilometern wird als Gazastreifen bezeichnet, da es rund 41 Kilometer lang, zwischen 6 und 12 Kilometer breit ist. Auf diesem winzigen Stück Land leben mehr als 2 Millionen Menschen mit einer Bevölkerungsdichte von 5.700 bis 6.300 Menschen pro Quadratkilometer. Ist Gaza eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, dichter sogar als viele Metropolen wie London oder New York. Wenn man bedenkt, dass auf diesem Gebiet nur 41 Kilometer langen, schmalen Streifen seit Oktober 2023 mehr als 71.000 Menschen getötet wurden und 1.000 Leichen noch immer unter den Trümmern liegen, bedeutet das durchschnittlich rund 200 getötete Menschen pro Quadratkilometer. Aber waren diese 1.000 von Menschen, die Israel überwiegend Zivilisten getötet hat, nur Zahlen? Waren sie bloß Körper? Nein, das waren sie nicht. Jeder Einzelne hat eine Familie, jeder hatte Ziele, Hoffnung für das Leben. Jeder trug unzählige Möglichkeiten in sich. Besonders wenn es um ein Kind geht, erhalten Begriffe wie Hoffnung und Zukunft eine viel tiefere Bedeutung. Ein Kind zu töten bedeutet, all seine Hoffnung und all seine Möglichkeiten zu töten. Versuchen wir, das Volk von Gaza trotz aller Prüfungen seine würdevolle Haltung, seine Entschlossenheit und seinen Willen nicht aufgibt, anhand seiner Kinder zu verstehen. Am 29. Januar 2024 hallte die Welt vom Schrei eines 6-jährigen Kindes wieder. Ich habe Angst. Bitte kommt. Dieser Schrei dauerte stundenlang und wurde durch 335 Kugeln zum Schweigen gebracht. Das Kind hieß Hind Rajab. Sie lebte mit ihrer Familie im Viertel Tel Abhava in Gazastadt. Sie hatte gerade den Kindergarten abgeschlossen. Sie trug ihr Abschlussgewand und es hätten noch viele weitere Abschlüsse vor ihr gelegen. Auf ihrem Kindergartenabschlussfoto funkelten ihre Augen. Sie war glücklich. Sie hatte winzige Träume von der Zukunft, die sich vielleicht alle paar Minuten änderten. Wissen Sie, dieses Alter, in dem man jedes Mal einen anderen Beruf bewundert und sagt, wenn ich groß bin, werde ich das. Genau in diesem Alter war Hind. Vielleicht glaubte sie, die Welt für alle in einem paradiesischen Ort verwandeln zu können. Vielleicht träumte sie von einem Zuhause, in dem sie ohne Angst mit ihren Eltern leben würde. Wer weiß. Als Kind eines Volkes, das immer wieder vertrieben wurde, werden wir niemals erfahren, welche Träume sie hatte. Nach den israelischen Evakuierungswarnungen wurde das Fahrzeug in dem Hin mit ihrer Familie Tel Abhawa Palis von israelischem Panzerbeschuss getroffen. 6 Familienmitglieder starben sofort, Hin überlebte, verletzt und voller Angst. Sie hatte ein Telefon in der Hand und sprach mit Mitarbeitern des palästinensischen Roten Halbmondes. Es ist Nacht geworden, ich habe große Angst, bitte kommt. Auch der Krankenwagen, der zu ihrer Rettung unterwegs war, wurde von der israelischen Armee beschossen. Die beiden Sanitäter Yusuf Zeyno und Ahmed Al-Matun kamen dabei ums Leben. 12 Tage später wurde Hins lebloser Körper zusammen mit ihrer Cousine Leia und weiteren Angehörigen gefunden. Diese unschuldige Stimme verstummte für immer. Hins ging, aber ihr Schrei blieb in der Welt zurück. Und dieser Schrei ist überall und wird immer lauter. Rettet mich! Dann erhob sich ein weiterer Schrei. Ich habe Hunger. Ich schwöre, ich habe Hunger. Diese Worte sprach Abdullah Abu Zarqa. Dieser herzzerreißende Ruf schien vom Wind getragen zu werden und flüsterte jedem, dem er begegnete, ins Ohr: Abdullah hat Hunger. Die Sonne ging auf, jede Lichtwelle trug diese Nacht in die Welt. Die Vögel flogen von Ast zu Ast und erzählten es jedem Baum, jeder Blume. Nachrichtensendungen berichteten, soziale Medien widerhallten: Abdullah hat Hunger. Der kleine Abdullah wurde nach Türkei gebracht, dort konnte er nicht gerettet werden. Er flog ins Paradies, aber sein Schrei lastet noch immer wie ein riesiger Berg auf den Schultern der Welt. Ich schwöre, ich habe Hunger. Und dann gibt es noch einen Dank, der die Welt für immer in Schuld versetzt. Es war der Morgen des 28. Mai. Auf den erschöpften Böden Gazas machte sich ein kleines Kind auf den Weg. Es trug keine Schuhe. Die Kleidung an seinem schwachen Körper drohte ihm herunterzurutschen, doch er war entschlossen, er ging voller Hoffnung. Sein Name war Amir und er war gerade 8 Jahre alt. Etwa 12 Kilometer lief er barfuß und allein. Sein Ziel war ein Verteilzentrum für Hilfsgüter. Vielleicht würde er etwas Reis finden, vielleicht ein paar Bissen Nahrung. Am Verteilzentrum gab es Soldaten, Zäune, Spannung. Doch Amir schob sich durch die Menge. Er trat an den amerikanischen Sicherheitsmitarbeiter Anthony heran. Er erhielt eine kleine Menge Lebensmittel und streckte die Hand aus. Anthony dachte, Amir wolle mehr Essen erbitten, doch er irrte sich. Amir ergriff seine Hand, küsste sie und dankte mit vom Hunger ausgetrockneten Lippen. Anthonys Augen füllten sich mit Tränen. Er legte Amir die Hand auf die Schulter. Sie sahen sich in die Augen. »Du bist ein Mensch, die Welt kümmert sich um dich«, sagte er. In Amirs Hand war ein zerrissener Reissack, vielleicht etwas Linsen, vielleicht auch nichts weiter. Doch er sagte »Danke«. Und damit man es verstand, sagte er es auf Englisch »Thank you«. Dann ging er schweigend fort, er mischte sich unter die Menge. Doch er konnte diesen kleinen Sack Reis nicht nach Hause bringen. Das Feuer israelischer Soldaten durchbohrte seinen schwachen Körper. An diesem Tag lief ein Kind 12 Kilometer für ein paar Krümel, um Danke zu sagen zu können. Und es verlor sein Leben. Sein Name war Amir. Sein Herz war riesig. Trotz seines hungrigen Magens und seiner nackten Füße kamen Worte des Dankes über seine Lippen. Amir verließ eine Welt, die ihm selbst ein Bissen verweigerte, hungrig, doch er hinterließ der Menschheit ein Vermächtnis. Solange diese Welt existiert, wird sie vor Amirs Dank klein bleiben.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Sie hören Müjdeler ver von Ben Deniz.
Bir sabah uyanıp da bakarım, belki olursun yanımda, dokunur gururuma. Beklerim seni bu evin asına. Bir sabah uyanıp da bakarım, belki olursun yanımda, dokunur gururuma. Beklerim seni bu evin asına. Yeter, yeter, geçer. Söyle bana, bana üzme beni, kırma beni.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Krebs gehört seit Jahrzehnten zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen der Menschheit. Zwar entwickelt die Medizin kontinuierlich neue Behandlungsmethoden, doch das eigentliche Ziel der Forschung ist es, die Krankheit zu verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Könnte es eines Tages möglich sein, bestimmte Krebsarten ähnlich wie Infektionskrankheiten durch Impfungen vorzubeugen? Genau hier setzt eine Entwicklung an, die derzeit in der Wissenschaft für große Aufmerksamkeit sorgt. Britische Forscher haben einen Impfstoff entwickelt, der das Potenzial hat, die Krebsprävention grundlegend zu verändern. Das Projekt wird gemeinsam von der University of Oxford und dem Pharmaunternehmen Moderna vorangetrieben. Ziel ist es, insbesondere Menschen mit einem genetisch bedingten hohen Krebsrisiko vor Darm- und Eierstockkrebs zu schützen. Die Technologie basiert auf dem gleichen mRNA-Prinzip, das bereits bei den Covid-19-Impfstoffen erfolgreich eingesetzt wurde. Erstmals soll sie nun jedoch zur Vorbeugung von Krebs genutzt werden. Die ersten Anwendungen an Patienten sind noch für diesen Sommer geplant. Die neue Impfung richtet sich zunächst an Menschen mit dem sogenannten Lynch-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die durch Defekte in Genen verursacht wird, welche normalerweise für die Reparatur von DNA-Schäden verantwortlich sind. Eine Gruppe von etwa 300 Personen in Großbritannien trägt diese genetische Veränderung. Betroffene haben ein deutlich erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs zu erkranken. Auch das Risiko für Eierstock, Gebärmutter, Magen- und Bauchspeiseldrüsenkrebs ist stark erhöht. Besonders problematisch, Schätzungen zufolge wissen nur rund 5% der Betroffenen, dass sie Träger des Symptoms sind. Der Impfstoff soll Veränderungen bereits im Vorstadium erkennen und bekämpfen, also noch bevor sich tatsächliche Krebszellen entwickeln. Die mRNA-Impfung funktioniert anders als klassische Impfstoffe. Statt abgeschwächte Erreger zu verabreichen, liefert sie den Körperzellen genetische Anweisungen, die eine gezielte Immunreaktion auslösen. Experten vergleichen diesen Prozess mit einer Art Bedingungsanleitung für das Immunsystem. Die körpereigene Abwehr soll dadurch lernen, die durch das Lynch-Syndrom ausgelösten Zellveränderungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor Krebs entstehen kann. Um den Schutz langfristig aufrechtzuerhalten, könnte in Zukunft regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig sein. In der ersten Studienphase sollen die optimale Dosierung und die Sicherheit des Impfstoffs untersucht werden. Eine größere internationale zweite Studienphase ist für 2027 geplant. Die Forscher gehen davon aus, dass die Impfung künftig nicht nur Menschen mit Lynch-Syndrom schützen könnte. Sie könnte möglicherweise auch verhindern, dass Personen, die bereits eine Krebserkrankung überstanden haben, erneut an Krebs erkranken. Darüber hinaus hoffen die Wissenschaftler, dass die Erkenntnisse aus dieser Studie den Weg für Impfstoffe gegen weitere, nicht genetisch bedingte Krebsarten ebnen könnte. Jede große wissenschaftliche Entdeckung beginnt mit einer einfachen Frage. Die Verhinderung von Krebs, bevor er entsteht, gehört seit Jahren zu den wichtigsten Zielen der medizinischen Forschung. Auch wenn sich die Entwicklung noch in dem frühen Stadium befindet, könnte diese neue mRNA-Impfung der erste Schritt zu einer Zukunft sein, in der Krebs nicht nur behandelt, sondern in vielen Fällen bereits vor dem Ausbruch verhindert wird. Vielleicht werden wir in einigen Jahren nicht mehr nur über neue Krebstherapien sprechen, sondern auch über Schutzimpfungen gegen die Krankheit selbst. Auf Wiederhören.
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Musik. Sie hören Ege, Dilice Bir Sevda, eine verrückte Liebe.
Kaçamam, susamam, kapalı kaçış yolu. Delice bir sevda, delice bir tutku bu. İçimde sancısı, yüreğimde korkusu. Öylesi sardı ki bu hırçın sevda beni. Kaçamam, susamam, kapalı kaçış yolu. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Haydi ara beni, sor beni, yorma beni, sar beni ya. Sevdan ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor ya. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Başından belli. Beni bir arasan deli olurum deli. Her şeyim anlamsız, göremezsem eğer seni. Yakıyor, yoruyor bu tutkunun ateşi. Bu aşkta nihayet daha başından belli. Atıyor ya. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Haydi ya beni, sor beni, yorma beni, sar beni ya. Sevdan ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağlar ya. Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor ya. Thank you.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema eine der standhaftesten Brücken der türkischen Geistesgeschichte, Anar Rezaev. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Anar Rezaev ist nicht nur eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der aserbaidschanischen Literatur, sondern auch eine der standhaftesten Brücken der modernen türkischen Geistesgeschichte. Seine Lebensgeschichte ist das reinste Beispiel für den Kampf eines Schriftstellers, innerhalb eines ideologischen Zwangssystems sich selbst treu zu bleiben und zugleich eine universelle Stimme zu entwickeln. Betrachtet man Anars intellektuelle Reise als Kulturkritiker und Biograf, so begegnet man nicht nur dem Porträt eines Literaten, sondern dem eines Hüters der Wahrheit. Am 14. März 1938, als schönster Vers zweier Meisterdichter, Resul Rıza und Nigar Rafibeyli, geboren zu werden, war für Anar zugleich ein großes Geschenk und ein gewaltiges Erbe, das es zu bewältigen galt. Der erste große Wendepunkt in seinem Leben entstand an der feinen Grenze zwischen familiärer Sicherheit und persönlicher Leidenschaft. Sein Vater, Resul Bey, wünschte sich, dass sein Sohn sich auf die positiven Wissenschaften konzentriere, also einen konkreten Beruf wie Ingenieur oder Arzt ergreife. Dies war damals nicht nur ein Ratschlag, sondern ein Rezept zum Überleben inmitten politischer Stürme. Anar jedoch folgte seiner inneren Stimme und schrieb sich an der Fakultät für Philologie der Staatlichen Universität Aserbaidschans ein. Erfolg verbirgt sich nicht in den sicheren Häfen, die andere für einen vorzeichnen, sondern auf dem stürmischen Meer dazwischen. Resul Beys berühmte rationale Warnung zu dieser Entscheidung ging als historische Notiz ein. Wähle für dich einen Zweig der Naturwissenschaften. Es gibt viele Menschen, die ohne spezielle Ausbildung Journalisten, Schriftsteller, Übersetzer, Historiker oder Philosophen geworden sind. Aber ohne Ausbildung, Ingenieur, Arzt oder einen ähnlichen Beruf auszuüben, ist unmöglich. Indem Anar das Unmögliche wählte, bewies er, dass Literatur keine Nebentätigkeit, sondern eine Form der Existenz ist. Bereits 1952, im Alter von nur 14 Jahren, schrieb er ein Theaterstück über einen amerikanischen Musiker, der unter finanziellen Schwierigkeiten litt. Dies war der erste Beweis dafür, dass seine universelle Perspektive schon in jungen Jahren ideologische Grenzen überschritt. Die Generation der 1960er Jahre, die sich nach Stalins Tod entwickelte, war für die aserbaidschanische Literatur ein Raum zum Atmen. Als einer ihrer feinsten Vertreter fand Anar Wege, weder offen gegen das Regime zu rebellieren, noch sich dessen Joch zu unterwerfen. Sein Erfolg beruhte darauf, der lauten Propaganda des Systems die stille, aber erschütternde Kraft der Literatur entgegenzusetzen. Wie er selbst sagte, waren Schriftsteller jener Zeit nicht länger gezwungen, Loblieder auf die Partei zu schreiben. Dies verschaffte ihnen keine ideologische Unterwerfung, sondern ästhetische Autonomie. Durch die Verbindung nationaler und humanistischer Werte vollzog diese Generation eine stille Revolution, die das System von innen heraus veränderte. Die schwerste Prüfung für einen Schriftsteller ist die Widerstandskraft seiner Werke gegenüber der Zeit. Die Karriere Anar Rezaevs ist der Sieg der nicht verbrannten Seiten. Werke wie Relativitätstheorie und das Gewissen des Leidens, die er 1958 verfasste, enthielten Wahrheiten, die für die damalige politische Lage zu ehrlich und zu gefährlich waren. Diese Texte warteten 30 Jahre lang in Regalen, Schubladen, vor allem im Geist ihres Autors. Anar gehört zu den seltenen Schriftstellern, die nach der Unabhängigkeit weder Geschichte noch Texte verbrennen, verändern oder sich für die entschuldigen mussten. Seine geduldige Suche nach Wahrheit ist eine eindrucksvolle Lektion darüber, wie man eine literarische Haltung gegenüber den vergänglichen politischen Winden bewahrt. Wer nicht das Populäre, sondern das Wahre schreibt, kann auch nach 30 Jahren noch mit erhobenem Haupt auf sein Werk blicken. Den philosophischen Höhepunkt seines Schaffens bilden zweifellos die Werke
Weißer Hafen, Akniman und der sechste Stock des fünfstöckigen Hauses, Bechkarte in alten Jikarte. Die von ihm geschaffene Metaphorik ist nicht nur eine literarische Entdeckung, sondern ein Manifest der Freiheit. Das fünfstöckige Gebäude symbolisiert die sowjetische Typologie, die Gleichförmigkeit und die Grenzen, die die Gesellschaft dem Individuum auferlegt. Der sechste Stock hingegen ist ein Raum der Freiheit, der physisch nicht existiert, aber geistig und intellektuell errichtet werden muss. Anna Rusayev war in Bezug auf die kulturelle Integration der türkischen Welt kein Utopist, sondern ein realistischer Visionär. Das intellektuelle Hauptquartier dieser Vision war die Kunstzeitschrift Gobustan, deren Chefredakteur er zwischen 1968 und 1987 war und mit der sein Name untrennbar verbunden blieb. Hier führte Anar seinen Sprachkampf. Während er sich gegen die Vereinheitlichung der Sprachen stellte, befürwortete er die Notwendigkeit einer Verbindungssprache bzw. Verkehrssprache. Anhand der Beispiele des kasachischen Wortes Cildes, des aserbaidschanisch-türkischen Uldus und des türkisch-türkischen Yildus betonte er, dass jede Sprache ihren historischen Reichtum bewahren müsse. Zugleich vertrat er die Auffassung, dass die türkischen Völker untereinander statt Russisch das türkisch-türkische als gemeinsame Verständigungssprache nutzen sollten. Damit formulierte er die Grundformel kultureller Einheit, Einheit in Vielfalt. Anna Rezaev schuf mit seinen Romanen, Drehbüchern und seiner Tätigkeit als Regisseur ein gewaltiges Gesamtwerk. Sein größtes Werk ist jedoch zweifellos sein eigenes Leben. Der Weg von dem Gefühl nach dem schwarzen Januar von 1990, als sein ganzes Leben beendet schien, bis hin zu seiner Rolle als Staatsmann beim Aufbau der kulturellen Gesetzgebung des unabhängigen Aserbaidschans, als Vorsitzender der Kulturkommission des Nationalparlaments, ist Ausdruck seines Verantwortungsbewusstseins. Seine Geschichte ist ein Roman, der reicher und dramatischer ist als alle Geschichten, die er selbst geschrieben hat. Anna lehrt uns, dass es trotz aller äußeren Zwänge nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit ist, jenen verborgenen sechsten Stock in unserer inneren Welt zu errichten. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Sie hören Cem Karaca mit Islak Islak.
Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. saçını dök sineme, derdini söyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutta tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, ben feleğim suçar kına çomak sokarım, ben feleğim tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutta senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım, ben feleğin tekerine çomak sokarım.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Und zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Vorwürfe gegen Türkei entschieden zurückgewiesen und erklärt, in der Geschichte des Landes gebe es weder Völkermord noch Massaker, Unterdrückung oder Kolonialismus. Der Leiter des türkischen Nachrichtendienstes MİT, İbrahim Kalın, hat in Ankara den Chef des ägyptischen General Intelligence Service, Hasan Raşat, getroffen. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkiye zu Ende. Die Sendung wurde von Esra Erdoğan und Alev Arman moderiert. In der Tontechnik war Arzu Usta. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Bleyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.